SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Seit Tagen sind sie Gesprächsthema, werden teils hitzig debattiert. Die Forderungen zur Asylpolitik, die Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz nach dem Messeangriff in Aschaffenburg gestellt hat. Heute wird voraussichtlich über seine Anträge dazu im Bundestag abgestimmt. Der grünen Kanzlerkandidat Robert Habeck hat gestern auf Instagram nochmal vor diesem Schritt gewarnt und gesagt: Tun Sie es nicht, Herr Merz. Um was es in diesen Anträgen tatsächlich geht, das berichtet Sabine Henkel aus Berlin.
Die Asylpolitik wird die heutigen Debatten im Bundestag dominieren und die Stimmung ist schon vorher aufgeladen. In den Anträgen geht es um eine rigorose Asylpolitik, unter anderem mit einem faktischen Einreisestopp und Grenzkontrollen auf Dauer. Die Vorschläge sind umstritten. SPD und Grüne halten sie für nicht vereinbar mit dem Europarecht. Die aufgeladene Stimmung rührt aber vor allem daher, dass CDU-Chef Friedrich Merz die Stimmen der AfD akzeptieren will, um eine Mehrheit zu erreichen. Das hatte er vor 2 Monaten noch strikt abgelehnt. Abgesehen davon haben die Vorschläge der Union keine Wirkung, weil es Anträge und keine Gesetzesvorschläge sind. Die rot-grüne Bundesregierung will ebenfalls abstimmen lassen über das europäische Asylsystem, das Asylverfahren an den Außengrenzen der Europäischen Union vorsieht.
Die Asylverschärfungen, die heute in den Bundestag eingebracht werden, sind eine Folge des Messerangriffs in Aschaffenburg. Der Täter sollte ja eigentlich abgeschoben werden, was aber nicht passierte. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, hat mittlerweile eine Mitschuld zugegeben und Überlastung als Grund angegeben. Und im Landkreis Bad Kreuznach gibt es gerade eine ähnliche Situation. Dort lebt seit 2023 ein geflüchteter Mann, der mehrfach aggressiv gegenüber anderen Menschen war. Der 20-Jährige wird jetzt rund um die Uhr von einem privaten Sicherheitsdienst bewacht. Seine Abschiebung ist geplant. SWR-Reporterin Lucretia Garter.
Zunächst hatte er in einer Wohngemeinschaft in einem kleinen Dorf gewohnt. Dort soll er seine Mitbewohner mehrfach körperlich angegriffen und sogar mit einem Stock geschlagen haben. Außerdem soll er in der Wohnung randaliert und Scheiben eingeschlagen haben. Die Behörden entschieden, den Mann in eine Notunterkunft für Flüchtlinge in Windesheim zu verlegen. Doch auch da gingen die Angriffe weiter. Jetzt wohnt er alleine in einem Container der Unterkunft und der wird rund um die Uhr von einem privaten Sicherheitsdienst bewacht. Das kostet laut Kreis 40.000 Euro im Monat. Laut Integrationsministerium ist der Asylantrag des Mannes unanfechtbar abgelehnt. Die zuständige Ausländerbehörde sei gebeten worden, seine Abschiebung nach Afghanistan einzuleiten.
Das chinesische KI-Modell DeepSeek hat gestern Kursrutsche bei Tech-Aktien an der Wall Street in New York ausgelöst. Inzwischen hat sich die Lage an der Börse aber wieder etwas beruhigt. Aus New York, ARD-Korrespondent Martin Ganselmeier.
Der Ausverkauf an der Wall Street ist erstmal gestoppt. Einen Tag nach dem dramatischen Einbruch erholte sich der Technologieindex Nasdaq wieder und legte um 2% zu. Am Montag hatte er 3% verloren. Auch der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,9%, der Dow Jones Index immerhin 0,3%. Vor allem die Anfang der Woche arg gebeutelten Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, machten wieder Boden gut. Nvidia, Oracle und Broadcom hatten jeweils rund 15% verloren. Am Dienstag rückten sie wieder nach oben, Nvidia sogar um fast 9%. Bei den Anlegern an der Wall Street hatte sich wohl die Einsicht durchgesetzt, dass der China-Schock übertrieben war. Der chinesische KI-Konkurrent DeepSeek ist zwar ernst zu nehmen, aber kein Grund für eine generelle Flucht aus KI-Aktien.
In den Vereinigten Staaten hat ein Bundesgericht die Anordnung von US-Präsident Trump vorerst gestoppt, deshalb heute alle staatlichen Zuschüsse und Kredite eingefroren werden. Das wäre einer Haushaltssperre gleichgekommen. Es geht dabei um Milliarden für Auslandshilfen und Nichtregierungsorganisationen, aber auch um Zuschüsse für verschiedene Förderprogramme in den US-Bundesstaaten, darunter Bildungs- und Sozialprogramme. Aus Washington Nina Barth.
Die Trump-Regierung teilte mit, der vorläufige Stopp der Zuschüsse gelte unter anderem nicht für die Sozialversicherung, das staatliche Krankenversicherungsprogramm für Senioren Medicare oder Studienkredite. CNN berichtet, es gehe um insgesamt mehr als 2000 Förderprogramme. Behörden und Organisationen in den Bundesstaaten seien aufgefordert zu dokumentieren, ob Zuschüsse verwendet werden für illegale Einwanderer, Klimapolitik oder Diversitätsprogramme, Bereiche, die Trump nicht weiter fördern will. Aus dem Weißen Haus hieß es, die vorläufige Zahlungspause gebe der Regierung Zeit zu überprüfen, ob die bisher bezuschussten Programme mit den Prioritäten des Präsidenten übereinstimmten. Demokratische Kongressmitglieder bezweifeln, dass Trumps Erlass rechtmäßig ist. Der demokratische Minderheitsführer im Senat Chuck Schumer erklärte, der Kongress habe das Geld genehmigt. Es sei nicht optional, sondern Gesetz.
Der menschengemachte Klimawandel hat die großen Brände in der US-Stadt Los Angeles wahrscheinlicher gemacht und verschlimmert. Das sagen internationale Forscher, die jetzt eine entsprechende Untersuchung vorgestellt haben. Sollte die Erderhitzung durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas weitergehen, beschleunige das die Entwicklung, so die Wissenschaftler. Sie fordern deshalb von der Politik weltweit eine schnellere Begrenzung der Erderhitzung. Aus dem ARD-Kompetenzcenter Klima, Janina Schreiber.
Der fehlende Regen in der Zeit vor den Bränden, die dadurch ausgetrocknete Pflanzenwelt und die starken warmen Santa-Ana-Winde. Diese drei Dinge zusammen haben laut Studie der World Weather Attribution die verheerenden Brände in Los Angeles verschlimmert. Und die durch Menschen verursachte Erderhitzung habe dieses Feuerwetter zu 35% wahrscheinlicher gemacht. Für künftige Brände in L.A. könne ein besseres Wassersystem, eine breitere Pufferzone zwischen Häusern und Hochrisikogebieten sowie ein besseres Frühwarn- und Evakuierungssystem Katastrophen wie derzeit verhindern. Für die Studie kombinierte das Forschungsteam reale Wetterdaten mit Klimamodellen. Außerdem zogen sie schon bestehende Forschung zu Rate, denn die Ergebnisse der Attributionsstudie seien mit Unsicherheiten behaftet. Dies liege auch daran, dass beispielsweise der Einfluss des Windes in den zugrunde liegenden Klimamodellen bisher noch nicht ausreichend berücksichtigt werden könne.
Die deutschen Handballmänner spielen zwar erst heute Abend bei der WM um den Einzug ins Halbfinale. Sie treffen auf die bisher noch ungeschlagenen Portugiesen. Das Spiel in Oslo startet um 20.30 Uhr. Zwei Halbfinalisten stehen aber schon seit gestern Abend fest, nämlich Kroatien und Frankreich. SWR-Reporter Thorsten vom Wege.
Der Rekordweltmeister aus Frankreich konnte sich gegen Ägypten Ende der ersten Halbzeit zunächst etwas absetzen und führte zur Pause mit 18:14. Doch die Nordafrikaner bewiesen Moral, hatten den Vorsprung in der 40. Minute egalisiert, fortan entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Ägypten glich alle französischen Führungen immer wieder aus, konnte selbst aber nie in Führung gehen und so kam es, wie es kommen musste. Den letzten Ausgleich der Ägypter 7 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit konterte Luka Karabatic, dessen Ball 3/10 vor Ablauf der Uhr im Kasten der Nordafrikaner einschlug. Jubel über das Finale 34:33 auf der einen, bittere Enttäuschung auf der anderen Seite. Co-Gastgeber Kroatien und Außenseiter Ungarn hatten sich zuvor in Zagreb ebenfalls ein Duell auf Augenhöhe geliefert, das die heimische Mannschaft erst 2 Sekunden vor Ultimo zu ihren Gunsten entscheiden konnte. Einen 5:0-Lauf für die Kroaten in den Schlussminuten, gekrönt vom 31:30 praktisch mit der Schlusssirene. Das ließ die mit 15.000 enthusiastischen Fans gefüllte Halle in der kroatischen Hauptstadt förmlich explodieren.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erst nass, dann langsam freundlicher. Bis zum Nachmittag wird es dann vor allem im südlichen Baden-Württemberg auch ein bisschen sonnig teilweise. 4 bis 12 Grad heute.
SWR aktuell. Hintergrund.
Am 23. Februar ist Bundestagswahl und da ist dieses Mal vieles anders, als wir es eigentlich gewohnt sind. In dieser Woche beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit den Besonderheiten bei dieser Wahl. Wir haben schon über den ungewöhnlichen Wahltermin mitten im Winter und in der Fastnachts- und Karnevalszeit gesprochen und auch über den sehr verkürzten Wahlkampf, der viele Organisatoren vor große Probleme stellt. Neu bei dieser Wahl ist auch das Parteienspektrum. 7 Parteien haben theoretisch die Chance, in den Bundestag zu kommen. CDU und CSU, SPD, Grüne, die AfD, das BSW, die FDP und die Linke. Darüber spreche ich jetzt live mit Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Herr Faas, nehmen wir mal an, alle 7 Parteien würden es in den Bundestag schaffen. Dann hätten wir 6 Fraktionen, weil CDU und CSU eine gemeinsame Fraktion bilden. Ein Novum. Was würde das für die Parlamentsarbeit bedeuten?
Das ist in der Tat neu. Wir sehen schon länger diesen Trend, dass die Zahl der Parteien wächst. Die Gesellschaft wird einfach heterogener. Und die Konsequenz ist, dass natürlich Koalitionsbildungen und auch Kompromissfindungen entsprechend komplizierter werden. Wir haben das ja in der jüngeren Vergangenheit auch erlebt, wenn wir an die Jamaika-Versuche 2017 denken, wenn wir an die Ampel denken jetzt. Das ist dann doch deutlich schwieriger, Mehrheiten zu finden, Dinge zusammenzuführen. Ich glaube, das haben wir erlebt und darauf werden wir uns auch zukünftig einstellen müssen, wenn der Bundestag so bunt wird, wie Sie es gerade angedeutet haben.
Bei FDP, BSW und der Linken ist es bislang nicht sicher, ob sie die 5%-Hürde tatsächlich schaffen. Wenn sie alle nicht in den Bundestag kämen, hätten wir ja nur 4 Parteien. Was würde das für mögliche Koalitionen und auch für die Oppositionsarbeit bedeuten?
Ja, in der Tat, das würde die Welt sehr erleichtern. Wir hatten das ja auch durchaus in der Zeit von 2013 bis 2017. Damals waren es Union, SPD, FDP und Grüne damals, Linke und Grüne, die im Bundestag vertreten waren. Das hat die Dinge sehr einfach gemacht, aber zugleich ist das natürlich auch eine Situation, dass dann viele Stimmen im Parlament nicht vertreten sein werden. Das sollte man nicht ganz vergessen. Koalitionsbildungen wären vergleichsweise einfach. Ich denke, in einer solchen Situation würde es auf entweder eine Union-SPD oder eine Union-Grüne-Koalition hinauslaufen. Das könnten immer noch langwierige Gespräche sein, bis entschieden ist, ob es in die eine oder andere Richtung geht. Aber mindestens eine stabile Zwei-Parteien-Regierung, die hätten wir dann in jedem Fall. Aber eben nochmal um den Preis, dass dann doch sicher einige Stimmen nicht im Parlament vertreten wären.
Es ist ja schon bei den letzten Wahlen viel darüber diskutiert worden, dass die Volksparteien in einer Krise stecken. Das schwingt ja sozusagen auch in Ihrer letzten Antwort auch gerade schon mit. Die Parteienlandschaft wird immer stärker fragmentiert und ausdifferenziert. Ist das eigentlich ein Zeichen einer funktionierenden Demokratie oder einer Demokratie im Niedergang?
Nein, das ist schon ein Zeichen einer funktionierenden Demokratie. Auch, dass neue Parteien sich etablieren können, ist ja per se kein schlechtes Zeichen und auch für Wählerinnen und Wähler durchaus attraktiv, weil sie dann einfach aus einem breiteren Angebot wählen können. Am Ende heißt Politik aber eben, Entscheidungen zu treffen, und die müssen in Gesetzesform eben eine bestimmte einmalige Form annehmen. Und die Frage ist dann, wo findet diese Verdichtung statt? Findet die bei Wahlen statt und dann sind weniger Parteien im Parlament vertreten, weil Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen auf weniger Parteien konzentrieren? Oder haben wir ein sehr buntes Parlament? Das kann man schön finden, aber das bedeutet natürlich, dass dann dieser Verdichtungs- und Entscheidungsprozess in Koalitionen, in Parlament hinein verlagert wird. Und das bei manchen den Eindruck erweckt, dass Wahlen und die Meinungen von Bürgerinnen und Bürgern vermeintlich gar nicht mehr so wichtig sind. Also das hängt so ein wenig davon ab, was man als Ziel des Politischen ansieht. Klare Mehrheiten, einfache Entscheidungsfindung, dann sind viele Parteien nicht so schön. Wenn man sagt, nein, das ist erstmal schön, wenn ein Parlament bunt ist, und das kann man so sehen, dann sind das positive Entwicklungen.
Wir haben ja jetzt auch zwei Parteien am linken Rand, das BSW und die Linke, und die AfD am rechten Rand. Wie sehr profitieren die denn möglicherweise davon, dass die Zustimmung zu den Parteien der Mitte, wenn man das so nennen kann, langsam abschmilzt?
Also ich glaube, wir haben links und rechts, wobei wir auch an der Stelle durchaus sehen, dass sich selbst diese Begrifflichkeiten so ein Stück weit auflösen, wenn sie Linke und BSW sagen. Dann merkt man ja auch an dieser Stelle, dass da es eben nicht nur um klassisch linke Themen geht, sondern zugleich auch anderes dazukommt. Richtig ist auch, und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die dann doch ein wenig Sorge bereiten kann, dass eben die Unzufriedenheit mit den sogenannten etablierten Parteien, die schon lange dabei sind, die steigt. Und die findet jetzt eben ihren Platz eher an den Rändern. Wir sprechen über populistische Parteien, links wie rechts. Und das erschwert natürlich dann nochmals Koalitionsbildungsprozess und insgesamt den politischen Prozess, weil mindestens mit Blick auf die AfD bislang klar ist, dass man mit denen nicht zusammenarbeiten möchte, dass die nicht in Koalitionen vertreten sein sollen. Das erschwert all das, was wir besprochen haben, natürlich nochmals. Also insgesamt kann man sicherlich sagen, das wird auch nach dieser vorgezogenen Neuwahl jetzt keine Stabilität zurückkehren in einer Weise, dass man sagt, es wird alles so wie früher, alles einfach. Nein, die Zeiten sind bunter, komplexer geworden, und damit müssen wir einfach umgehen.
Das sagt Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
Sehr, sehr gerne.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Nachrichten, die aus der deutschen Wirtschaft kommen, die sind in den letzten Monaten nicht sonderlich positiv. Mehrere Wirtschaftsverbände haben für heute zu einem Wirtschaftswarntag aufgerufen. Bei bundesweiten Aktionen wollen sie auf die schlechte wirtschaftliche Lage aufmerksam machen und Druck auf die Bundesregierung ausüben. Aus Berlin berichtet Lissy Kaufmann.
Wir brauchen eine Wirtschaftswende jetzt. Das ist eine der zentralen Forderungen von Wirtschaftsverbänden und Unternehmen am Wirtschaftswarntag. Konkret verlangen sie unter anderem den Abbau von Bürokratie, Steuersenkungen und sinkende Energiepreise. Bundesweit sollen deshalb Banner und Plakate an Firmengebäuden aufgehängt werden. Außerdem sind mehrere Kundgebungen angekündigt, unter anderem in Stuttgart, München, Hamburg und Lingen. Die zentrale Kundgebung ist am Mittag am Brandenburger Tor in Berlin geplant. Hunderte Unternehmen und Verbände haben ihre Teilnahme zugesagt. Dazu aufgerufen hat ein Aktionsbündnis. Mit dabei sind etwa der Verband Die Familienunternehmer, der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen und die Lobbyorganisation Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.
Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind in vollem Gange. Gestern haben die Mitarbeiter im Busgewerbe gestreikt. Heute streikt der gesamte öffentliche Dienst in drei Städten. In Geislingen im Kreis Göppingen, in Leinfelden Echterdingen und Filderstadt, beide im Kreis Esslingen. Die Einzelheiten kennt Aita Koha.
In Geislingen streiken Mitarbeitende vom Bauhof, den Stadtwerken, der Straßenmeisterei und der städtischen Kitas. Über Letzteres sind die betroffenen Eltern laut Verdi im Bilde. Sie wurden am Montag darüber informiert. In Leinfelden-Echterdingen sind der Stadtjugendring betroffen, Teile des Landratsamtes, unter anderem der Jobcenter. Und in Filderstadt streiken nach Informationen der Gewerkschaft den ganzen Tag Mitarbeitende der Musikschule und der Außenstelle des Landratsamtes. Am Donnerstag sind dann die Städte Rottenburg und Eislingen, Uhingen, Mössingen und Ilvesheim an der Reihe. In Freiburg wird der Nahverkehr bestreikt werden. 8% oder 350 Euro mehr im Monat fordern die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und zusätzlich 3 freie Tage.
Wie sollen Schulkinder in Zukunft in Baden-Württemberg besser gefördert werden? Darum geht es heute im Landtag in Stuttgart. Dort soll mit den Stimmen der grün-schwarzen Regierungsmehrheit ein neues Schulgesetz verabschiedet werden. Kernpunkte sind der Ausbau der Sprachförderung für Vorschul- und Grundschulkinder und die Rückkehr zum 9-jährigen Gymnasium. Aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart, Knut Bauer.
Für Kinder mit massiven Sprachproblemen werden ab Herbst 2026 Juniorklassen als Vorstufe zur Grundschule eingeführt. Damit reagiert die grün-schwarze Landesregierung auf den Absturz in Bildungstests, weil zahlreiche Grundschüler nicht richtig lesen und rechnen können. Die Gymnasien kehren im kommenden Schuljahr zu G9 zurück, beginnend mit Klasse 5 und 6. Neu ist eine verbindlichere Grundschulempfehlung fürs Gymnasium, für die 2 von 3 Komponenten zählen. Neben Elternwille und Lehrermeinung gibt es einen Kompetenztest für Viertklässler. Der ist in diesem Schuljahr erstmals durchgeführt worden und hat wegen der schweren Matheaufgaben für heftige Kritik gesorgt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die letzte Bundestagswoche läuft und die noch Regierungsmitglieder gehen nochmal an den Start. Der Kanzler hält eine Regierungserklärung und Wirtschaftsminister Robert Habeck präsentiert heute den Jahreswirtschaftsbericht. Aus unserem Hauptstadtstudio dazu Gedanken von Efi Seibert.
Ich glaube, man kann sagen, dass es angenehmere Termine für den Wirtschaftsminister gibt. Denn der deutschen Wirtschaft geht's nicht gut. Im letzten Jahr schrumpfte die Wirtschaftsleistung schon zum zweiten Mal. Die Wirtschaftsverbände klagen über zu hohe Energiekosten, zu viel Bürokratie, zu hohe Steuern und zu wenig Fachkräfte. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass nicht an allem die Politik schuld ist. Wenn die deutsche Automobilwirtschaft zum Beispiel Innovationen verschläft, was sie getan hat, dann muss sie sich das auch selbst zuschreiben. Aber weniger Bürokratie und angemessene Energiepreise, diese Notwendigkeiten haben auch alle Parteien erkannt, die jetzt im Wahlkampf sind und wollen das ändern. Beim Thema Fachkräfte könnte es brenzlig werden, denn die migrationskritische Stimmung, die im Wahlkampf gerade angeheizt wird, die wirkt sich auch auf gut gebildete, erwünschte und notwendige ausländische Fachkräfte aus. Die finden es laut Studien nicht mehr so toll, in Deutschland zu arbeiten. Viele Baustellen also, heute mit dem Wirtschaftsminister und auch auf der Straße. Da läuft nämlich der Wirtschaftswarntag, bei dem Wirtschaftsverbände mit großen Aktionen auf die Krise aufmerksam machen wollen.
Gedanken von Efi Seibert aus unserem Hauptstadtstudio.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.